Ich möchte uns aufwecken oder ein Stück da nach vorn bringen. Wir haben hier eine Aufgabe. Und mit ein paar Stellen aus dem Alten Testament nennen, dass wir sehen, dass schon vor langer, langer Zeit, wesentlich länger als wir hier sind, Gott wollte und will, dass er inmitten seiner Kinder wohnt. Und das ist das, worum es geht, warum wir uns hier treffen, warum wir Gemeinde sind, weil der Herr in unserer Mitte wohnen möchte. Und das ist unsere Bestimmung, unsere Berufung, das ist das Ziel, was der Herr hat, dass er unter uns wohnt und dass wir einen Ort bereiten, an den er kommt. Das ist das, woraus alles andere dann folgt. Das ist, wofür er uns geschaffen hat, weil er Gemeinschaft mit uns haben möchte. Also eine Passage gibt es in 2. Mose 25. Da geht es um die Beauftragung von Gott an Mose, ein Heiligtum zu machen. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne, sagt der Herr hier zu Mose. Mir geht es jetzt nicht um die vielen Details und um die viele Symbolkraft in dem Ganzen. Mir geht es um diese Tatsache. Mose bekommt den Auftrag, ein Heiligtum zu machen. Und Gott sagt, damit ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Diese Passage kommt noch mehrere Male. Und es steht dann immer geschrieben, bau das genauso, wie ich das sage. Und dann gibt es Passagen, wo steht, und Mose tat es genauso, wie Gott es angewiesen hat. Also das ist so der Generaleinstieg, wenn wir auch über Gemeindebau sprechen, dass wir schon hier das Abbild haben, Gott hat ganz genau festgelegt, wie gebaut wird, und Mose baute genauso. Also wir können und dürfen überhaupt nicht von dem abweichen, wie der Bauplan Gottes ist. Alles andere ist total Zeitverschwendung und führt ins Verkehrte, am Ende ins Verderben. Das ist mir enorm wichtig. Wir kommen hier zusammen, weil wir dem Herrn begegnen wollen und er in unserer Mitte wohnen möchte. Also hier ist eine der Stellen, wo es mehrere davon gibt. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Das kommt dann nochmal, 2. Mose 29, Vers 44, so werde ich das Zelt der Begegnung und den Altar heiligen, und Aaron und die Söhne werde ich heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Und ich werde mitten unter den Söhnen Israel wohnen und ihr Gott sein. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott, bin. Hier ist ein Verweis darauf, dass Aaron und seine Söhne geheiligt wurden vom Herrn, damit sie den Priesterdienst ausüben. Das ist das, was Gott gesprochen hat zu mir im Urlaub. Das ist, glaube ich, das nächste Programm für die nächsten Monate und Jahre. Ich glaube, dass wir uns sehr stark auf unser Priestertum konzentrieren werden. Bei all dem, was der Herr bewegen möchte und wo er uns gebrauchen will, eine Stimme im Land gegeben hat und in anderen Nationen, bei all dem, wo Gott uns einen klaren Auftrag gegeben hat, vom Maurer von Breschen zu sein, dass das alles kommen kann, dass das geschehen kann, das hat ganz wesentlich etwas damit zu tun, dass wir tiefer hineinkommen und uns als Priester verstehen und diesen priesterlichen Dienst tun. Ich habe darüber etwas gelesen und ich spürte, dass der Heilige Geist das wirklich benutzt und konkret zu mir sprach. Und wir haben das im Neuen Testament. Und ich denke, dass ich das von der Schrift her nochmal aufbereiten werde, um darüber zu lehren. Aber jetzt geht es mir hier weniger um Lehre, jetzt geht es mir mehr darum, irgendwie was in unser Herzen zu bringen. dass wir hier existieren als Gemeinde, war der Plan Gottes. Und er will hier unter uns wohnen. Und es hat angefangen, dass wir so in ersten Ansätzen spüren, dass er da ist, dass seine Gegenwart hier unter uns ist. Und das wird viel, viel mehr zunehmen und wachsen. Das ist unser Ziel, das kann nur unser Ziel sein, dass seine erlebbare Gegenwart hier zunimmt, dass seine Herrlichkeit mehr und mehr hier wohnen kann. Darum geht es. Und jetzt hat Gott uns auch hier das Grundstück anvertraut und die Gebäude. Und ich denke, dass das irgendwie sehr wesentlich ist, was in den nächsten Monaten geschieht. Und bei all dem, wo auch im sichtbaren Bereich wir Aufgaben haben, geht es, denke ich, in der Hauptsache darum, dass wir alle zusammen, jeder einzelne von uns hier, erkennen und uns deutlich wird und dass das in uns mehr lebt als bisher, dass wir Priester sind und in einen priesterlichen Dienst eintreten und dem Herrn hier dienen. Und das wird der große Teil sein von unserer Investition, weil nur dadurch wird der Herr kommen und hier wohnen. Und das wird zur Folge haben, dass all die Dinge auch geschehen, die Gott geplant hat. Dass hier lebendiges Wort verkündigt wird, dass hier Zeichen und Wunder geschehen, dass Menschen frei werden, Menschen ins Reich Gottes gerettet werden und. All das, wo wir in eine Übergangsphase hineinkommen von Gemeinde auch hin zu einem Glaubenswerk und wo das deutlicher wird, dass der Herr Menschen hier begegnen will. Vielen, vielen Menschen von wo auch immer her. All das wird initiiert oder kommt, wenn wir das mehr und tiefer verstehen, dass wir gerufen sind als Priester. Da gibt es einige Sachen, die mit Aaron und seinen Söhnen dann geschahen und darüber will ich noch lernen, weil das hat einfach eine prophetische Ansage an uns. Es gibt uns, denke ich, ein deutlicheres Bild. Was ist ein Priester? Worum geht es da? Und es ist nicht so, dass wir da noch nie irgendwie was damit zu tun gehabt hätten, aber ich spüre jetzt, dass wir dort tiefer kommen, dass Gott uns da mehr gibt. Im Grunde genommen ist priesterlicher Dienst zutiefst von seinem Charakter her, dass wir uns selber dem Herrn geben und ihm dienen und ihn loben und dass wir ganz, ganz stark dahin wachsen, dass es dabei ganz, ganz wenig und gar nicht um unsere Person geht. Also Priesterdienst hat viel damit zu tun, dass es nicht mal um die Frage geht, was kommt jetzt für mich dabei raus und wo geht es hier um meine Belange, sondern es geht ganz, ganz sehr um ihn. Das ist, glaube ich, was der Herr erwartet von uns und braucht. Also da gibt es einen großen Bereich, wo wir ihn erheben, wo wir ihn anbeten, wo wir ihm unser Herz geben, wo wir ihn loben. Und da wird hier viel Dienst sein und viel Gebetsarbeit, was in keinem Flyer steht und was nicht bekannt ist und was viele, viele Menschen, die hier gesegnet werden, nie mitkriegen. Und das wird da überwiegend große Teil unserer Arbeit sein. Und aus diesem, das Ergebnis wird sein, dass Gott mehr kommt und hier mehr wohnt. Und daraus kommt dieser kurze und präzise Ausfluss, dass dann richtig Dinge geschehen, auch bei Menschen. Aber das ist der kleine Teil. Das ist mir enorm deutlich und wichtig geworden, dass der Herr uns bewahren möge und wir selber total wachsam sind, dass nicht das Gewicht dort liegt, irgendetwas zu geben, was wir vielleicht selber gar nicht haben, sondern es geht darum, dass wir hier dem Herrn dienen. Von verschiedensten Leuten unter euch wurde ich angesprochen in den letzten Monaten und das ist, glaube ich, ganz klar vom Herrn. Die lange Vision ist, dass hier 24 Stunden Anbetung laufen. Und nun werden wir nicht jetzt aus dem Stand mit 24 Stunden Anbetung beginnen, aber ich glaube, wir werden in Kürze beginnen mit regelmäßigeren Gebetstreffen. Jetzt in der Anbetungszeit ist mir das in den Sinn gekommen, dass Jesus seinen Tempel damals reinigte. Da ging es ja um den Tempel in Jerusalem. Und diese Begebenheit ist, glaube ich, wie soll ich das ausdrücken? Also er hat es im Sichtbaren getan, weil das genauso für uns im Geistlichen heute gilt. dass einfach der Tempel einen bestimmten Zweck hat. Jetzt suche ich das ja schon wieder. Genau, Johannes 2. Das lese ich uns mal. Das Passa der Juden war nahe und Jesus ging hinauf nach Jerusalem und er fand im Tempel die Ochsen und Schaf und Taubenverkäufer und die Wechsler sitzen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, auch die Schafe und die Ochsen und die Münzen. Der Wechsler schüttete er aus und die Tische warf er um und zu den Taubenverkäufern sprach er, nehmt dies weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Und seine Jünger dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Und in den anderen Evangelien sagt Jesus diesen ganz, ganz entscheidenden Satz, mein Haus soll ein Bethaus sein. Also die Händler dort, das waren nicht einfach nur irgendwie Souvenirverkäufer, sondern das war dieser hochreligiöse, wichtige Betrieb, Opfertiere zu verkaufen. Das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, es waren jetzt nicht in den Tempelanlagen irgendwelche Geschäfte angesiedelt. Da war nicht irgendein Manager, der sagt, wir machen hier ein paar Arkaden rein, damit wir mehr Leute in den Tempel ziehen und bieten hier ein bisschen ein paar Markenklamotten an. Das, was hier stattfand, war hochheilig und hochreligiös. Nämlich, dass die weitergereisten Leute, die zum Tempel kommen wollten, um anzubeten und ihre Opfer zu bringen, nicht den Aufwand hatten, das alles irgendwie dorthin zu tragen oder mitzunehmen, sondern sie konnten dann vor Ort kommen und dort das Opfertier kaufen, was eben vorgeschrieben war zu opfern. Also eine hochreligiöse Sache. Das waren nicht irgendwelche Stores, wo Fanartikel von Bayern München verkauft wurden. Und Jesus widert das derartig an und ich habe, glaube ich, eine schmale Idee davon, welchen Zorn Jesus dort erfasst hat. Ich war diese Woche zum Dienst außerhalb und es hat mir neu eine Idee davon gekommen, was hier in Jesu Herz vor sich ging. Es ist das fürchterlichste und grausamste, was man sich vorstellen kann, wenn Christen zusammenkommen, um ihre eigene Religion auszuüben. Und es nicht das erklärte Ziel ist, wirklich Gott zu begegnen. Und die Herzen sind kalt und hart und es ist keine Bereitschaft da, sich wirklich auch verändern zu lassen oder irgendwie sich nach diesem Buch hier auszurichten, sondern in Selbstgerechtigkeit das religiöse Werk tut und sich dann irgendwie gut fühlt und der Meinung ist, jetzt muss Gott zufrieden sein, weil wir haben ja jetzt hier unsere Tierchen gekauft und haben die auch fein geopfert. Genau wie es vorgeschrieben ist, haben wir alles gemacht. Und das Eigentliche, wofür es diesen Tempel gab, nämlich weil Gott dort wohnen will unter seinem Volk und weil Gott dort angebetet werden will, rückt völlig in den Hintergrund. Es ist nur noch die Aktion, wir müssen jetzt die Tiere kaufen und die opfern wir genau nach Vorschrift und dann haben wir das getan, was zu tun ist. Und jetzt sind wir gut und Gott muss mit uns zufrieden sein. Und Jesus wirft die Tische um und schmeißt das alles hinaus und kippt ihr Geld aus und gibt dann diese Ansage, mein Haus soll ein Bethaus sein. Das ist die Ansage an uns, dass wir hineinwachsen in Gebet, in priesterlichem Gebet. Bevor wir den Menschen dann in der Tat dienen, und ihr Lieben, das wird kommen in einem Umfang, das können wir uns jetzt noch nicht vorstellen, muss es dieses große, wie soll ich sagen, dieses Meer, diesen See von Gebet und von priesterlichem Einstehen für das Ganze geben. Wir entscheiden Monate und Jahre vorher, bis wir im Dienst zur Tat schreiten, was dann geschieht. Wir brauchen in erster Linie das in den nächsten Monaten und Jahren. Das wird unser Programm sein, priesterlicher Dienst, vor dem Herrn sein, dass wir in die Tiefe kommen, ihn anzubeten, dass wir in neue Dimensionen kommen, auch jeder persönlich von uns, ihm Gutes zu sagen, ihm wirklich Ehre zu geben, vor ihm zu sein. Mancher von uns hat ja im Internet da auch Informationen und wir hören zum Teil auch Predigten oder Lobpreis von dem House of Prayer in Kansas. Und dort ist ja diese 24 Stunden Anbetung. Und es ist einfach der Schlüssel, dass so viel Weisung und Licht von dort ausgeht in die ganze Welt. Das liegt darin begründet, dass sie in diesem priesterlichen Dienst stehen. und dass da eine Menge Menschen involviert sind, deren Namen keiner kennt und nie jemand kennen wird. Und dort will uns der Herr hinbringen. Ich denke, dass die ganze Art von Dienst zwischen den kommenden Jahren sehr verändern wird überhaupt. Und das ist mir sehr krass noch. In dieser Woche ist es für mich so eine massive Erfahrung. Möge uns der Herr davor bewahren, dass wir irgendwie hier zusammenkommen, um unsere Religion auszuüben. Wir machen Lobpreis. Es ist doch erstaunlich, was man unter diesem Begriff alles verstehen kann. Also das ist die Priorität, das Ziel, deshalb sind wir hier. Ich denke, manch einer von uns geht mit der Frage um, was ist denn meine Aufgabe? Und ich habe doch gar keine richtige Aufgabe. Deine Aufgabe ist, dass du hier bist und den Herrn anbetest. Und das ist 110%, damit sind wir ausgelastet. Dass wir diesen Dienst eines Priesters tiefer verstehen, steht auch im Petrusbrief, dass das wirklich also unsere Berufung oder unsere Aufgabe ist, dass wir das sind. Wie gesagt, ich will das nochmal richtig lehrmäßig untermauern, aber heute geht es ja nicht so sehr um die Lehre, mir geht es heute darum, irgendwie was anzuzünden in der Richtung. Wir können auch hier unserem Berufung und dem überhaupt nur gerecht werden, wenn wir in dieses Priestertum stärker hineinkommen und uns von Gott hineinbringen lassen. Also die Schriftstelle dazu ist im 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Es wird in den nächsten Monaten und Jahren erstmal darum gehen, dass wir das hier verkündigen, in der Anbetung ihn anzuschauen. Und indem wir lernen, mehr und mehr ihn anzuschauen, bekommen wir ein umfassenderes und ausführlicheres Bild, wen wir eigentlich anbeten. Und ich glaube, das muss unbedingt sein und das legt den Grundstein für jede Art von Dienst auch nach draußen. Und das wird uns bewahren, in irgendwelche falschen Richtungen zu gehen. Es wird uns davor bewahren, dass auch hier irgendwie die Gebäude zum Götzen werden. Wir sollen die Tugenden dessen verkündigen, der uns zu seinem Licht berufen hat. Also bevor die Verkündigung zu den Menschen kommt, kommt die Verkündigung zu Gott hin. Eine apostolische Gemeinde ist immer auch eine Gemeinde, die in diesen Bereich hineinwächst und die dafür ein Herz hat, Priester zu sein und einen priesterlichen Dienst zu tun. Und ich denke, dass wir bald beginnen werden damit, dass wir Zeiten haben, wo wir hier ihm ehren, ohne einen bestimmten Zweck zu verfolgen, ohne eine Liste mit Gebetsanliegen abzuarbeiten, sondern dass wir hier sind vor ihm, unserer eigentlichen Bestimmung zufolge, bei ihm sind und er bei uns ist. Das ist so ein Mangel. Da ist so ein Mangel im Volk Gottes an echter Gegenwart von ihm selber. Und wir haben uns derartig dran gewöhnt, dass Gott gar nicht da ist. Das ist der Hammer. Also das ist echt erschütternd, wie man sich in bestimmten Bereichen des Leibes Christi daran gewöhnt hat, dass Gott gar nicht kommt und wie das niemand mehr auch nur irgendwie ein bisschen komisch stimmt, geschweige denn, dass es uns ernsthaft traurig machen würde oder wir verzweifelt schreien würden, Hilfe. Wir üben hier unsere Religion aus, aber der, von dem wir reden, der ist gar nicht da. Also das sind Festungen und die werden fallen, aber die fallen nicht durch Leute, die selber irgendwie nur so eine blasse Idee haben. Gott braucht Menschen und Kinder, um diese Festungen einzuheben, die ihn tatsächlich kennen. Ich will wirklich neu wieder unsere Blicke ausrichten darauf. Es ist der kleine Teil, dass wir hier arbeiten und wohnen und Kinder erziehen und noch dies und jene Aufgabe haben und Paradieseln anbauen, was weiß ich. Es geht in der Hauptsache um den Herrn und darum, dass die Zeiten dem Ende entgegengehen und dass Gott eine Braut bereitet, dass Jesus zurückkommen will und dass das ganze furchtbare Ding endet und die schlimmen Sachen, die geschehen. Und er braucht dieses königliche Priestertum. Als das so klar zu mir sprach im Urlaub, da wurde ich erinnert, dass wir mal vor vielen Jahren noch in unseren alten Räumen in Zwickau eine Lehre hatten, wo es darum ging, dass wir uns selber ihm hingeben, dass wir uns ihm geben, um Priester zu sein und priesterlich einzustehen, priesterlich zu beten. Und das war ein ganz starker Moment. Der Heilige Geist war so da und die meisten von uns haben das auch getan. Und ich glaube, das war ein ganz, ganz entscheidender Moment damals auch für das Fortkommen unserer Gemeinde. Wenn ich sehe, wie viele Gemeindeneustarts oder Gruppierungen schon ganz schnell in riesengroße Probleme kommen, wie das Ganze irgendwie ganz schnell wieder scheitert oder nicht vorwärts kommt oder Festungen sich auftürmen in kürzester Zeit, die unüberwindbar scheinen. Ich glaube, das war einer der Schlüssel, dass Gott uns voranbringen konnte, dass wir sehr zeitig, zumindest in kleinen Ansätzen, etwas davon erkennen konnten. Es geht darum, ihm zu dienen. Er braucht diesen priesterlichen Dienst. Und natürlich ist da auch ein gewaltiger Aspekt an Fürbitte für die Nation, an Fürbitte für die Unerreichten. Ich denke, dass das so das Programm ist für die kommende Zeit, dass wir ihm hier einen Wohnort bereiten. Wenn er nicht unter uns wohnt und das noch spürbarer und stärker als bisher, dann wird es alles nicht funktionieren, was auch geschehen soll. Das haben wir auch ganz am Ende in der Schrift Offenbarung 21. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Das ist es. Das ist das Ziel des Herrn und es wird so kommen. Das haben wir auch im Epheserbrief. Epheser 2, 22, das ist sehr leicht zu merken, weil es drei Zweien sind. Vers 21, in ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Das ist der Wille Gottes, dass wir eine Wohnung sind für ihn. Und das meint, dass jeder von uns persönlich ein Tempel des Heiligen Geistes ist, das sagt das Wort, und dass dadurch, dass wir zusammengefügt sind durch unsere lebendigen Beziehungen, die in der Liebe Gottes geprägt sind, dass das die Wohnung für Gott ist. Und immer dort, wo wir sind, wenn wir dort mehr hineinwachsen, Priester zu sein und vor ihm zu sein und ihn anzubeten und ihn anzuschauen, dort wird seine Gegenwart, seine Nähe da sein. Und das wird dann hier in diesen Gebäuden sein und vielleicht auch mal in irgendwelchen anderen. Das ist also nicht gebunden hier konkret an diesen Holz und Stein und Glas, sondern das ist dieser geistliche Tempel, aus denen wir alle bestehen. Wir werden zusammengefügt durch Jesus als Personen. Ich möchte uns das wirklich als Hausaufgabe mitgeben. Ich bitte euch, das nicht heute Nachmittag noch irgendwie schon wieder zu vergessen. Ich möchte, dass wir uns gedanklich damit befassen, dass wir selber auch in der Schrift danach suchen, was ist ein Priester, worum geht es da, was hatten die denn im Alten Testament zu tun, wozu war das Ganze gut? Wir brauchen alle eine Idee davon. Wir sollen alle dort hineingehen. Das ist der allgemeine Ruf, den wir alle haben als wiedergeborene Gläubige. Und das ist unsere aller Aufgabe, dass wir hier so dem Herrn dienen und dass im verborgenen Bereich Gebet ist und Anbetung und der Herr kommt und dass wir dabei verändert werden, dass wir dabei wachsen, dass wir klarer und reiner leben, dass wir lernen, Sünde zu überwinden und dass der Herr da kommen kann und sich wohlfühlt. Das ist etwas sehr, sehr Kostbares. Das ist echt mir neu bewusst geworden. Wenn Kinder Gottes zusammenkommen und es geht den allermeisten wirklich darum, Gott anzubeten. Nicht irgendwas abzuarbeiten, nicht irgendwie in der Veranstaltung hinter sich zu bringen. Ich bitte euch, dass wir neu mit dieser Motivation herkommen. Lasst uns nicht kommen, weil wieder Sonntag ist und wir die Freunde sehen oder weil unsere Kinder gern die anderen Kinder sehen. Es ist so kostbar, wenn Kinder Gottes zusammenkommen mit der Motivation, wir wollen ihn anbeten. Deshalb kommen wir zusammen. Und es ist richtig, dass das regelmäßig geschieht und dass wir darin treu sind. Und bitte, lass uns den Kampf aufnehmen, wo da irgendwie keine Lust ist oder Gleichgültigkeit oder wo da irgendwie so eine Gewohnheit eingezogen ist. Wir machen halt das und dann machen wir das und dann gehen wir wieder nach Hause. Lass uns das wirklich aktiv innerlich ablehnen. So soll es nicht sein. Das ist also um jeden Preis dieser Welt. Wir dürfen unter keinen Umständen dorthin verkommen, dass wir irgendwann vielleicht mal zusammenkommen, um unsere Religion auszuüben. Wir kaufen unsere Taube, wir opfern unsere Taube und wir haben alles gemacht. Es ist das Fürchterlichste, was es gibt. Das ist noch schlimmer wie Buddha anbeten. Glaubt mir auch. Das ist Horror überhaupt schlechthin. Wir haben einen lebendigen Gott und das ist eine derartige Beleidigung ihm gegenüber, wenn wir irgendwie gleichgültig sind oder wären und irgendwas machen und unser Herz meint ihn überhaupt nicht. Das ist so schrecklich. Der Herr hat uns gerufen, hat uns einen Auftrag gegeben. Und viele Menschen werden auch hier durch dieses ganze Areal gesegnet werden. Ich bin überzeugt, es wird Lehre von hier ausgehen und verschiedenste Arten von Diensten. Und es ist großartig, was da geplant ist. Und zum gewissen Teil hat es auch etwas mit uns zu tun und hängt es auch von unserer Reaktion ab und hängt es ab davon, wie wir uns verhalten und in welche Richtung wir uns bewegen in den nächsten Monaten und Jahren. Und ich glaube, das ist das nächste Programm, als Priester dem Herrn zu dienen, ihn anzubeten und ihn groß zu machen. Und wenn seine Gegenwart kommt in solche Versammlungen, dann wird der Heilige Geist auch konkrete Richtungen angeben und wir wollen dem dann folgen. Und alles andere machen wir nicht. Es ist tatsächlich so, dass alles an Werk oder Aktion, was nicht der Geist anweist, in dem Moment zu tun, ist einfach nur Aktion. Das ist jetzt nicht immer ganz schlimm oder dass es immer verheerende Folgen hätte, aber es nützt auch nichts. Man kann gute Sachen machen, die sind okay, aber wirklich nachhaltig oder durchschlagend oder ewigkeitswert haben die nicht. Und alleine schon deshalb, weil wir alle mit unserer Zeit und Kraft enorm begrenzt sind, sollten wir dann die richtigen Dinge tun. Also wir müssen viel mehr lernen als bisher, vom Thron Gottes her dann zu agieren. Aber dazu müssen wir uns erstmal zum Thron Gottes hinbewegen. Das ist so, so wichtig. Ich denke, dass wir da auch verschiedenen Verlockungen widerstehen müssen, wo einfach auch Not riesengroß ist und wo Hilferufe kommen aus verschiedenen Regionen, dass wir kommen oder dass wir etwas tun. Wir müssen echt achten, wo sagt der Geist hier und nur dort. Und wo der Geist nicht sagt, hier ist nicht. Und Jesus kam in den Tempel und sieht, hier wird ein Betrieb aufrechterhalten. Und es geht überhaupt nicht mehr um den, für den die Opfer eigentlich sind. Und deshalb war er dort so rigoros und so zornig und warf das alles hinaus. Also das wird einer unserer Aufgaben sein, die Tische der Wechsler umzuschmeißen. Da werden noch Dinge kommen und die Taubenverkäufer aus dem Tempel hinauszuwerfen. Aber bevor wir das tun können, brauchen wir so den Vater zu sehen, wie Jesus den Vater sah. So mit ihm eins zu sein, wie Jesus mit dem Vater eins war. Und muss unser Herz in der sauberen und richtigen Motivation sein, mein Haus soll ein Bethaus sein. Das soll hier ein Bethaus sein. Das Maß an Gebet wird wachsen. Und lasst das unsere Priorität sein und lasst uns da auch Entscheidungen treffen, wofür wir Zeit haben und was wichtig ist. Wir steigen aus, dass Ansprüche aus allen möglichen Richtungen unseren Terminkalender füllen und wir allen möglichen Dingen nachlaufen und wir, denke ich, müssen neu sortieren, wohin fließt unsere Zeit. Und was hat da mal Wert für eine Ewigkeit? Was sind da Dinge, die mal verbrennen, wenn Jesus kommt? Oder wo wir Lohn empfangen? Und der Herr braucht und will jeden Einzelnen von uns gebrauchen. Ich möchte euch den Ausruf ergehen lassen an jedem von uns. Verabschiede dich völlig von dem Gedanken, dass du in dem Ganzen irgendwie keine Rolle spielst oder dass du da ganz am Rand bist oder dass das irgendwie ganz wenig mit dir zu tun hätte. Gott hat gewollt, dass du da bist. Gott hat dich erschaffen. Gott hat dich gerufen in die Nachfolge. Und Gott hat dich gerufen in ein königliches Priestertum. Und da wird es, denke ich, Menschen von uns geben, die da in Aktion auch kommen und in Dienste hineinkommen und die der Herr auch aussendet. Aber der überwiegende Teil wird in diesem Priesterdienst stehen. Und wenn das nicht geschieht, ist alles andere von kurzer Dauer, hat keine Durchschlagskraft. Eine Behausung Gottes im Geist. Lasst uns dafür beten, unseren Gebetszeiten, dass Gott uns zu diesem Bethaus macht, dass Gott diesen Geist des Gebetes neu auch ausgießt. Und alles, wo wir da keine Lust haben und wo uns das auch schwerfällt und wo unser Fleisch sagt, oh nee, oh heute Abend mal nicht. Also nur, wenn wir uns in diese Richtung bewegen und dort hineinwachsen, und der Heilige Geist uns auch befruchten kann, auch mit neuer Lust an Gebet und uns in neue Dimensionen bringt von Anbetung. Nur dann, bin ich sicher, werden wir in die Berufung kommen, die wir als Gemeinde haben und wird das geschehen können, was Gott gerne tun will. Nur dann. Dieser echte Gottesdienst. Es wird total über Bord werfen, wo uns das irgendwie sinnlos erscheint. So, das Lernen in ausgedehnteren Zeiten nur aus dem Grunde vor dem Herrn zu sein, um ihm zu sagen, wie gut er ist. Und Gott möchte uns dahin bringen und wir werden das lernen. Und es wird nicht langweilig sein, ihm eine Stunde zu sagen, wie gut er ist. Wenn du versuch mal in deutscher Sprache ihn zu ehren, wenn du alleine betest. dann wirst du feststellen, dass du nach ca. 5 bis 7 Minuten alles gesagt hast und dir nichts mehr einfällt. Und das ist einfach der Beweis, dass wir darin wenig geübt sind. Die Psalmen sprechen aber ganz viel davon, dass wir die Werke des Herrn verkündigen sollen. Also das, was so in unserem Gebetsleben geschieht und das, was in unseren Treffen dann geschieht und was an Gebet sein wird, das entscheidet darüber, ob uns der Herr wirklich so gebrauchen kann, wie er möchte, oder ob es uns in dieses breite Fahrwasser mit hineinzieht, wo Gemeinden nette Veranstaltungen und schöne Programme haben und ja, dass dann irgendwie das alles war. Und wir letzten Endes nicht herauskommen aus dieser Bedeutungslosigkeit der Christen in unserem Land. Wir kennen all die Schriftstellen, dass der Herr durch die Gemeinde den Mächten und Gewalten bekannt geben will seine Weisheit. Wenn du hierher kommst mit deiner kläglichen Stimme und vielleicht bist du noch der Überzeugung, ich kann ja gar nicht richtig singen, also meinetwegen noch falsch, dem Herrn die Ehre gibst, das ist das, was dem Herrn gefällt, das ist das, was er haben will, das ist das, wo er kommt. Und in Kansas hat man auch klein angefangen. Sie haben nicht angefangen mit 24 Stunden und hatten da einen riesen Heer von vollzeitlichen Anbetern. Der Mike hat angefangen mit einer Gitarre im Wohnwagen. Versteht ihr? Ich habe gelesen, dass er sich manchmal gefragt hat, was mache ich denn hier? Bin ich bescheuert? Ich sitze hier im Wohnwagen und singe Lieder. Das sind die Anfänge von dem, was Gott vorhat. Und das hat viel mit Treue zu tun. Das ist alles irgendwie nichts Neues für uns. Will uns motivieren, dass er jeder von uns erkennt, jeder von uns, nimm deinen Platz ein als Priester. Und das ist einfach. Da musst du nicht noch eine Menge Lehre wissen oder noch eine Menge Ausbildung absolvieren. Du musst nicht an theologische Seminare gehen oder Bibelschulen besuchen. Das ist dein Ruf. Das sagt das Wort. Der ist gültig für jedes Kind Gottes. Und dort kannst du loslegen. Lass uns das hier dieses Ziel verfolgen, dass der Herr uns gebraucht und es hier zu einem Bethaus macht. Und dass einfach durch die Gegenwart des Herrn hier Kraft ausgeht. So eine tiefe Sehnsucht in mir, dass wir in der Kraft Gottes agieren. Es ist einfach so furchtbar, was im Leib Christi alles getan wird ohne Kraft. Alles nur Worte. Und dann werden Worte zu Hülsen und die Hülsen werden 10 Jahre lang wiederholt. Und Leute fühlen sich gar nicht mal komisch dabei, dass es alles nur Hülsen sind und dass von dem, was man singt, aber auch gar nichts existiert. Das darf einfach nicht geschehen. Und auch wir singen ja inzwischen 15 Jahre Lieder, die wir kennen, und lass uns davon umkehren, wenn wir die auch schon irgendwie absingen, weil wir die kennen. Lass uns mit unseren Herzen meinen, was wir singen. Wir haben zum Beispiel diese Passage gesungen, ich zweifle nicht mehr, dass er uns liebt. Und wenn wir so eine Passage singen, dann muss wieder in unseren Herzen wirklich was da sein. Ja, ich zweifle nicht mehr. Zweifel raus aus meinem Leben. Dass wir von Herzen das singen. Es ist tatsächlich so, dass das Übelste und Bösartigste und absolut Wirkungsvollste in die negative Richtung, was der Teufel jemals kreieren konnte, um Kinder Gottes von dem richtigen Weg abzubringen, ist Religion. Es gibt nichts, was in die Nähe kommt, was so effektiv Kinder Gottes in die verkehrte Richtung leitet, wie Religiosität. Und es gibt auch nichts, was derartig echte Hingabe und wirklich Gott kennen braucht, um das zu knacken. Dass ein Satanist den Herrn erkennt, vom Satan umkehrt und zu Gott kommt, das ist wesentlich einfacher. Oder ein Buddhist oder ein Moslem. Aber jemand, der alle Schriftworte kennt und der die Lobpreislieder alle auswendig singen kann und in Wahrheit keine Beziehung zum Herrn hat, das zu knacken, das braucht wirklich was ganz anderes. Unser Land ist voll von solchen Dingen. Was stehen da für religiöse Festungen? Also das hat mich wirklich erfasst im Urlaub. das verspreche ich euch, in Kürze will ich darüber lernen, vom Alten Testament her, was mit den Priestern geschah und warum und wieso und was das mit uns zu tun hat. Und ich denke, die Idee reicht uns dann, dass wir diesen Entschluss fassen können, ich will in diesen priesterlichen Dienst hinein. Das ist das Kostbare vor dem Herrn. Und dabei lernen wir, nicht nach schnellen Ergebnissen Ausschau zu halten oder wegzuschauen von unseren eigenen kleinen Befindlichkeiten und was wir vielleicht gerade irgendwie bewegen, dass wir da ein breiteres Bild bekommen, in welcher Zeit leben wir jetzt und was hat er hervor. Hatte dann eine Gebetszeit und das war irgendwie vom Heiligen Geist, dass das echt vor den Mächten klarstellen konnte in der Autorität Christi. Und ich denke, das tun wir dann auch alle zusammen, wenn wir uns am 30. hier treffen, dass das Areal uns hier nicht irgendwie zum Stolperstein wird oder uns nicht irgendwie alle macht oder aussaugt, sondern dass hier wirklich jeder Stein und jeder Grashalm dem Reich Gottes dienen wird. Und das wird geschehen und das ist möglich, wenn wir hier ein Bethaus haben. Und ich weiß, viele von euch tragen das auch im Herzen und wir sind da, denke ich, fast am Start dafür, dass wir beginnen mit regelmäßigen Zeiten, wo hier Anbetung und Gebet ist und der Herr noch mehr kommen kann als bisher. Es ist nicht so, dass Gott nicht da wäre und ich, immer wenn ich irgendwo anders gedient habe, komme ich zurück. Oh. Lob und Dank. Und wir hatten schon auch so Phasen, also was mir sehr eindrücklich war, wo wir mal die Woche auch beteten, wo Harbisch in Kirgistan war, das war dieser priesterliche Dienst. Kein Mensch in Kirgistan wusste das und kennt uns und wir waren wahrscheinlich auch die meisten von denen nie kennenlernen. Vielleicht dann, wenn Jesus kommt, aber bis dahin wahrscheinlich nicht. Aber das spielt überhaupt keine Rolle. Das war der Dienst, auf den es den Herrn ankommt. Wenn der nicht kommt, dann kann das arme Menschlein, was vor Ort geschickt ist, sich auf den Kopf stellen. Versteht ihr? Das ist einfach nur Luft, war da nichts. Also bitte erkenne deine Bedeutung in dem Ganzen. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes und damit hast du diesen Teil von Gegenwart Gottes, den wir, wenn wir zusammenkommen, brauchen. Bitte nimm wahr, was du für eine Bedeutung hast in dem Ganzen. Dass du hier bist und hier sitzt, das ist nicht irgendwie einfach so gekommen. Gott verfolgt damit wirklich einen Plan. Und die ganze Kreatur stöhnt und ächzt und ich weiß nicht, wie schlimm es noch wird. Wenn wir das jetzt sehen, was in London geschieht, wo plötzlich die Gewalt so entfesselt ist. Die Bibel sagt, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Wir haben das in den Nachrichten. Aber wir, die wir dem Herrn dienen, wir werden erfüllt sein mit der Freude an ihm, inmitten von dem Chaos, inmitten von dieser Niederlage, inmitten von dem Leid und auch dieser Hoffnungslosigkeit und dieser Ratlosigkeit. Wenn der Epheserbrief sagt, dass Gott seine Weisheit bekannt geben will, ich stelle zunehmend fest, das habe ich auch immer wieder mal so gesagt, also ich habe immer wieder mit Situationen zu tun, die kann ich nicht anders beschreiben, als eine totale Abwesenheit von Weisheit. Das ist echt tragisch. Menschen kommen in Schwierigkeiten und Gemeinden kommen in Schwierigkeiten, Gruppen kommen in Probleme und finstere Sachen können geschehen und Zerstörung wütet, weil einfach Weisheit gänzlich abwesend zu sein scheint. Obwohl wir doch alle in Deutsch das geschriebene Wort Gottes haben. Der Herr will uns gebrauchen, bevor auch im Sichtbaren dann wirklich die Dinge geschehen, solche Festungen anzugreifen und niederzureißen. Festungen, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Und um uns herum stehen Festungen. Gestern Abend war ich zum Dienst in Aue und mir erklärte danach ein Mann, der auch in der Versammlung Zeugnis gab, wobei das kein Zeugnis war, sondern mehr irgendwie ein Beitrag von seinen Ideen. Und er erklärte mir, da gibt es, er hat mir noch eine Passage aus dem Talmud zitiert und wollte wissen, ob ich weiß, was der Talmud ist. Ich muss gestehen, ich wusste allenfalls, das hat irgendwas mit den Juden zu tun. Und er erklärte mir, da gibt es noch eine Weisheit, die weit über die Bibel hinausgeht. Das gab in mir einen derartigen Ruck, dass ich gesagt habe, ist das deine ernsthafte Überzeugung, dann bin ich nicht mehr bereit, mit dir zu sprechen. Unser Gespräch ist zu Ende, wiedersehen. Das hat mich innerlich derartig, wie als ob einer einen Knopf drückt, hatte ich so einen Zorn in mir, mitten im Leib Christi, total salonfähig. Jeder hat da so seine Fassung und der Tollmut könnte auch gute Ideen haben. Und da gibt es eine Weisheit, die weit über die Bibel hinausgeht. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Also jetzt, wo ich das erzähle, macht mich das immer noch. Was das für eine Anmaßung ist. Und das sind Festungen. Alleine das ganze Gebiet, die Beziehung der Christen zur Bibel, das sind Festungen, das können wir uns nicht vorstellen. Was der Teufel da alles etablieren konnte. Diese furchtbare Unart mit diesen Herrnhuter-Losungen, Wort Gottes zu portionieren. Sag in irgendeiner Versammlung außerhalb dieses Raumes irgendetwas über die Losung. Musst du mal probieren. Das ist wie, ich habe vor langer Zeit mal Stefan Raab gesehen, er hat so Knöpfe auf seinem Schreibtisch. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und dann drückt er auf den Knopf und dann kommt irgendein Spruch oder irgendeine Melodie. Und so ist das. Diese schwer religiöse Einrichtung, wo du ja nie, wenn du nur Losungen liest, die ganze Bibel liest. Das ist ja nur eine kleine Auswahl von Versen, aus der überhaupt die Losung gezogen wird. Und das sind ganz bewusst ganz bestimmte Kapitel von vornherein ausgespart. Das wissen die meisten nicht. Also wer nur Losungen liest, liest nie das ganze Wort Gottes, nie. So eine edle, gediegene Einrichtung. Eine Festung steht, die absolut wirkungsvoll eine Menge Kinder Gottes davon abhält, sich doch ernsthaft mit dem Wort zu beschäftigen und zufrieden ist mit so einem kleinen Zauberspruch. Heute passt er und morgen passt er mal nicht. Ich will nicht in Frage stellen, dass es eine Menge Leute gibt, die durch einen bestimmten Lösungsvers auch ermutigt wurden oder gelenkt wurden. Das will ich nicht in Frage stellen. Aber wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir eine ganz andere Beziehung zum Wort Gottes brauchen. Es ist nur ein ganz kleines Beispiel, da gibt es noch 100 andere mehr. All das will der Herr bewegen, will Menschen da rausholen, will solche Festungen einebnen und dafür braucht es unser Priestertum. Vielleicht bloß bisher heute. Ich bitte euch alle, auch in unseren Versammlungen, unseren Jobsgruppen oder wenn die Frauen sich treffen zum Beten, bitte thematisiert mal dieses Thema, denkt mal darüber nach, habt mal einen Austausch, sprecht miteinander drüber, was verstehe ich denn unter Priester sein, was hat denn das mit mir zu tun? Und ich kenne da die Schriftstelle und ich kenne die und das und jenes. Es ist mir auf dem Herzen, dass das uns thematisch beschäftigt, dass der Heilige Geist uns dort hineinbringt, dass wir damit umgehen, priesterlichen Dienst tun zu können, dass der Herr uns gebrauchen kann, dass wir lernen, noch geistgeleiteter zu beten, dass wir in unseren Gebetsversammlungen noch klarer Führung von ihm wahrnehmen können und dass wir aussprechen, was er ausgesprochen haben möchte. Wenn vom Geist inspiriert Aussprüche in unsere Herzen kommen, die dann aus unserem Mund kommen, dann wird es das tun, wovon es spricht, dann wird es geschehen. Ich denke, das ist wirklich der Plan für die nächste Zeit. All das, was wir auch hier bauen und verändern und vorhaben, das muss alles eingebettet sein in diesem Meer von Gebet und Anbetung. Bis hin zur letzten Schraube und zum letzten Detail. Wir brauchen in allen Bereichen den Segen des Herrn und dieses Konzentrieren auf ihn. Ich möchte uns da nicht irgendwie in Angst versetzen, aber es gibt eine Menge Werke und Gemeinden, die kaputt gingen oder gehen oder wo Zerstörung ist und niemand in diesen Werken oder Gemeinden wollte das. Und wir haben nicht irgendwie so einen automatischen Schutz davor, sondern wir müssen uns wirklich dem Herrn geben und ein Verständnis davon bekommen, was ein Priester ist und was er tut und was da für eine Haltung hat und was da in dem Herzen ist. Und dass wir so dem Herrn hier ehren, dass wir ihn hier einen Thron bauen, einen Wohnort bereiten. Wir kennen diese Passagen aus der Schrift, dass er wohnt im Lobpreis seiner Kinder, dass er mehr kommen kann. Dass so eine starke Gegenwart des Herrn ist, wie wir es lesen in der ersten Gemeinde der Apostelgeschichte. Ja, und sagte mir, dass das ihn diese Schriftstelle so bewegt, das Wort des Herrn wuchs. Mal eine kurze Passage in der Apostelgeschichte, dass das Wort des Herrn wuchs. Das Wort muss wachsen unter uns. Es muss wachsen in uns. Ja, also wir müssen da nicht nur irgendwelche Bedingungen erfüllen, wir müssen nicht noch Ausbildung absolvieren oder noch verschiedene Sachen erst. Wir alle können sofort in diese Richtung gehen und sagen, das will ich. Wir alle können da hineingehen. Der Herr will uns so gebrauchen. Das ist das, was er gerne haben möchte. Es werden mächtige Herausforderungen auf uns zukommen. Verschiedenste Leute von uns werden auch hinausgehen, um an anderen Orten zu dienen. Und das wird verbunden sein mit viel Leid und auch mit Verfolgung und mit viel Kampf. Ich habe da wenig Illusionen, wenn ich lese, was die Apostel erlebten. Ich gehe nicht davon aus, dass es bei uns irgendwie netter oder angenehmer wird. Und deshalb brauchen wir hier, dass Gott hier wohnt, wo die überschwängliche Freude und das totale Glück vom Himmel hier wohnt, damit wir hierher kommen können und wieder im Sanatorium hier uns regenerieren. Wir brauchen das unbedingt. Denkt nicht, wenn wir Seminare machen oder wenn auch Lehre von hier ausgeht und wenn einfach Gott das gebrauchen wird, um Menschen auch der Finsternis zu entreißen, denkt nicht, dass der Teufel sagt, naja, die Zwickauer, das ist irgendwie schlecht für mich, aber na gut, dann müssen sie halt machen. Glaubt das nicht. Der totale Hass aus der Finsternis gilt uns. Das ist auch eine Facette, dass hier Gebet und Anbetung ist, dass wir Herzen eines Beters bekommen und dass wir unsere Versammlungsräume als Bethaus verstehen. Und auch, dass wenn wir zu unseren regelmäßigen Versammlungen hier zusammenkommen, lasst uns wieder neu mit dieser Haltung kommen. Wir wollen ihm jetzt dienen. Wir wollen jetzt ihn loben. Wir wollen jetzt aus unserem Mund kommen lassen, er ist groß, er ist gut, er ist gerecht, er ist herrlich, er ist wunderbar. Wir nutzen jede unserer Versammlungen, ihm unser Herz zu geben und ihm die Erlaubnis zu geben, in uns zu wirken. Und dann wird der Herr mehr kommen als bisher. Und das wird einfach sein, aus dieser Nähe und dieser Gegenwart vom Herrn heraus auch auszuteilen. Lasst uns das austeilen, was wir dann haben. Und möge Gott uns davor bewahren, Dinge auszuteilen, die wir gar nicht haben. Das ist wirklich pervers. Ich überlege gerade, ob wir das irgendwie auch festmachen vor dem Herrn. Aber ich denke, es ist gut, dass wir uns erstmal ein bisschen damit befassen auch und das irgendwie mal beginnen, da ein bisschen nachzudenken und dass wir dann auch, wenn ich das nochmal gelehrt habe, auch von dem Aaron und seinem priesterlichen Geschlecht her, dass wir dann das auch dem Herrn zeigen und sagen, ja, das will ich. Ich entscheide mich dafür und ich will das Leben eines Priesters führen. Vielleicht warten wir da noch mit, damit, dass das in unseren Herzen noch mehr Gestalt annimmt und mehr lebt. Ich bitte dich, lass dich motivieren, dass es eine Menge Christen gibt und dann noch eine Menge von ungläubigen Leuten, die auf die Art und Weise so den Herrn nicht kennen. Und dass es einfach etwas ist, worüber der Herr traurig ist, was den Heiligen Geist betrübt. Lass dich motivieren, dass Gott dich ruft und sagt, hey, ich will dich gebrauchen. Als ein Beispiel von jemandem, der Gott kennt, der mich kennt. Wir sind so in unserem Land so arm und so weit weg von dem, was der Herr eigentlich geben will. Ich denke, dass von neuem geboren sein, im Wasser getauft und im Geist getauft, was wir so als unsere Grundlagen sehen. Und dass wir mit jemand beten können, dass der den Heiligen Geist empfängt und auch beginnt, in Sprachen zu beten. Das sind wirklich die Uranfänge. Das sind im Reich Gottes wirklich die absoluten Anfänge. Und über weite Teile des Leibes Christi ist das überhaupt nicht da. Und wenn, dann hat man mal was davon gehört. Oder ich kenne da jemanden, da war mal eine Konferenz und da gab es mal einen Prediger, der hat da für Leute gebetet. Vom Wort her ist das der Standard für jeden Jünger. Und steht am Ende vom Markus-Evangelium. Sehr einfache Worte. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Also das sind einfach Zeichen, die jemand folgen, der glaubt. Das sind nicht Zeichen, die jemand folgen mit einem 20-jährigen bewährten Dienst oder ganz wenige auserwählte Diener Gottes, die zu ganz besonderen Highlights gerufen sind. Das sind die Zeichen, die jedem folgen, der glaubt. Ein riesengroßer Teil von Leuten, die glauben, denen folgt nicht eins dieser Zeichen. Versteht ihr? Da ist so ein Mangel, so eine Not. Es muss anfangen im Hause Gottes. Und eine der massivsten und schlimmsten Festungen ist diese hässliche Kopie vom echten Leben, die sich Religion nennt. Arbeitet mit denselben Begriffen, mit denselben Schriftstellen, mit denselben Worten und doch ist es etwas total anderes, totes, verwerfliches, selbstgerechtes, ekelhaftes. Und so brauchen wir auch dieses Hineingehen in Gebetszeiten und Anbetungszeiten mit diesem offenen Herzen, dass Gott uns selber dort reinmacht, wo wir in Religiosität sind oder wo wir Dinge tun, weil wir die halt tun oder immer tun und uns dort wieder rausbringt und frei macht und in den Bereichen durchbrechen zu lebendigem Glauben, zu echtem geistlichen Leben. Und da sind viele, viele Aufgaben vor uns. Da ist so viel vor uns, was Gott bewegen möchte. Und wir sind so viele Leute. Überlegt euch, Jesus hatte 12. Und dann 11 Leute. Und durch diese 11 Leute und dann als Paulus dazukam, wieder 12, wurde eine ganze Welt auf den Kopf gestellt. Wir sind so viel mehr. Gott kann so viel tun, wenn er an uns Priester hat. Es gibt diese krasse Formulierung der Apostelgeschichte. Das ist Apostelgeschichte 17. Da war dann ein massiver Aufstand von Juden in Thessalonich und sie waren eifersüchtig und gegen die Lehre der Apostel. Und dann schleppten sie Jason und einige Brüder vor die Obersten der Stadt und riefen, diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, das war ihre Schlagkraft, das war ihre Spannweite, den Erdkreis aufgewiegelt zu haben. Ein paar Leute. Das ist der Plan. Aber bevor wir aufwiegeln können, müssen wir ihn kennen und aus seiner Nähe und aus dieser innigen Verbundenheit, aus dieser starken Gemeinschaft mit dem Herrn herauskommen. Und das mit veränderten Herzen und mit echter biblischer Demut und mit Haltungen, die dem Herrn gefallen. Aber diese wilde Entschlossenheit begeistert mich. Schaut euch solche Schriftstellen an, wo dann auch die Apostel anfingen zu predigen und man hat sie zur Seite genommen und sagte ihnen, ihr könnt alles machen, aber nur nicht mehr im Namen Jesu. Bitte hört auf, im Namen Jesu zu predigen. Und sie noch entschlossener kamen sie zusammen und beteten, Herr, gib uns Freimut, deinen Namen zu verkündigen. Das ist gewaltig. Das ist das, was der Herr vorhat. Ich bitte euch alle, denkt nicht, dass das irgendwie wenig mit dir zu tun hat oder dass du am Rand bist oder dass das keine Bedeutung hat für dich. Du wirst gebraucht. Dein Gebet ist wichtig. Dein priesterlicher Dienst ist das, was der Herr sehen will. Das, worauf der Herr wartet. Und lasst uns hier ein Bethaus haben. Ich denke, dass wir jetzt einfach das erbitten vom Heiligen Geist, dass wir ja, dass in unserem Herzen danach eine echte Sehnsucht kommt. Nicht einfach nur, ja, der Axel hat es jetzt gesagt, jetzt muss man das ja auch noch machen, ne? Weil die das jetzt gesagt haben, das ist alles Müll. Wir brauchen vom Heiligen Geist persönlich die Idee, das ist es. Das ist die Priorität. Das liegt mir sehr am Herzen, dass wir ein Bethaus haben hier. Es gibt die Prophetien, Gott hat das schon vor langer, langer Zeit verheißen. Gott hat schon solche Dinge gesprochen, da gab es die Gemeinde noch gar nicht. Viele Jahre, bevor wir als Gemeinde starteten. Und das sind für mich auch angemessene Zeiträume, 20, 25 Jahre. Ich glaube, das ist in der Zeit, in der wir jetzt leben, das sind die angemessenen Zeiträume, wo das Echte vom Herrn hervorkommt. Diese Schnellschüsse innerhalb von wenigen Monaten. Ich habe wenig gesehen, was in solchen Geschwindigkeiten gebaut wurde, was wirklich hält. Aber das erscheinen mir angemessene Zeiträume. Und Gott verfolgt mit uns dieses Ziel schon sehr, sehr lange. Ich erinnere mich, dass Ende der 80er Jahre Geschwister aus Holland Bilder hatten und Prophezeiungen gaben, dass da ein Stein ins Wasser fällt und die Ringe nach außen gehen. Oder dass da Öl ist auf einer Landkarte, was auseinanderläuft und was flächenmäßig immer mehr brennt. Und das hat schon ganz, ganz klein begonnen. Und das ist das, was der Herr will. Aber dass das geschehen kann, braucht er uns in erster Linie als Priester. Und es ist kostbar. Und ich sehe das in diesem House of Prayer. Und auch nachts in den Anbetungszeiten, da ein paar Leute drinnen sitzen und vorne die Band kämpft. Und das sind nicht immer Phasen, wo die super Salbung da ist und wo das fließt und wo du merkst, boah, hier geht was. Die stellen sich einen Wecker auf um zwei und die gucken genauso, wie wir um zwei gucken. Und die schleppen sich da genauso hin und okay, wir preisen jetzt. Und das ist kostbar. Das ist das, was der Herr will. Und wir geben ihm da unser Herz. Lass uns das beten, dass der Heilige Geist uns das als Last gibt und auch als das, wofür wir Lust haben, wo wir sagen, das will ich, das ist es. Lass uns dazu mal aufstehen. Herr, wir sehen das in deinem Wort, dass du uns gerufen hast als ein königliches Priestertum. Und dass du, Jesus, das so gesagt hast, mein Haus soll ein Bethaus sein. Und Herr, wir sind ja ein kleiner Teil von deinem Haus. Und das bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du in unser aller Herzen dieses Verlangen hineingibst. Dass wir ein Bethaus sind. Dass wir ein Verlangen danach bekommen, dich anzubeten und dich zu loben. Dass in unser aller Herzen das Verlangen wächst, dass hier ein Wohnort für dich ist. Dass wir mehr Verlangen danach haben nach deiner Gegenwart, nach deiner Herrlichkeit. Dass du selber da bist, dass du selber kommst, dass deine Kraft hier kommt, mehr als jemals zuvor. Oh, bitte, Heiliger Geist, gib in unsere Herzen ein solches Verlangen. Bitte, Heiliger Geist, ändere uns dort, wo unser Verlangen ganz andere Richtungen gehen oder wo wir ganz andere Sachen begehren oder uns ganz andere Sachen auch Lust machen oder irgendwie wichtig erscheinen. Heiliger Geist, wir wollen dir gehören und wollen dir dienen. Ich bitte dich, dass du das in uns zum Leben bringst jetzt und wo es schon lebt, dass du es bestärkst und weiter baust. Lass uns damit befasst sein. Was ist priesterlicher Dienst? Was meint das? Was hat das mit mir zu tun? Oh, bitte, Heiliger Geist, ich bitte dich, spreche zu jedem von uns. Rede zu uns in unseren Zeiten des Gebets, wo wir das Wort lesen. Rede in unseren Zeiten, wo wir uns treffen. In all den unterschiedlichen Treffen, die es gibt. Heiliger Geist, bitte, gib uns da alle in eine Richtung zu denken und zu fühlen und zu empfinden. Gib uns das, was du bereitet hast, Herr. Hier sind wir. Und wir sind nicht hier für uns selber. Das will ich ganz klar erklären und auch, dass das jeder von uns wirklich versteht. Wir sind hier nicht Gemeinde, damit es uns gut geht. Es wird uns gut gehen, aber da gibt es noch viel, viel mehr. Da ist noch eine viel höhere Bestimmung. Es geht nicht nur darum, ich bin errettet und mein Leben läuft jetzt halbwegs gut und da bin ich jetzt zufrieden. Jesus, wir sind hier, weil wir deine Bodentruppen sind, dein Leib. Weil du durch die Gemeinde den Mächten und Gewalten deine Weisheit zu erkennen geben willst. Weil du durch die Gemeinde Festungen zum Einsturz bringen willst. Weil du durch die Gemeinde Menschen rettest. Der Kampf um die Seelen der Menschen tobt. Und Herr, deshalb sind wir hier. Helf uns da, Heiliger Geist, dass wir darüber hinausschauen können, was so unser 8-Stunden-Arbeitstag betrifft. Dass es da höhere, weitere, wichtigere Ziele gibt. Dass da eine Ewigkeit ist. Dass sich hier Dinge entscheiden für die Ewigkeit. Ich bitte dich, bring das in unsere Gedanken hinein. Bring das in unsere Herzen, Heiliger Geist. Mach uns zu einem Volk von Priestern. Danke, Herr, für dein gutes Wort. Danke, Vater, dass das leicht sein wird, wenn du hier wohnst, wenn deine Herrlichkeit hier ist. Das kann gar nicht anders, als dass Menschen gerettet und geheilt und befreit werden. Es ist unmöglich, dass es nicht geschieht. Aber Herr, wir wollen zuerst dich hier haben. Nicht zuerst irgendwie Menschen oder zuerst große Aktionen. Wir wollen dich, Herr. Wir brauchen, dass du Wohnung nimmst unter uns. Tu das, Heiliger Geist. Tu dein Werk. Gib uns Erkenntnis. Zeig uns entsprechende Stellen in deinem Wort. Bitte, Heiliger Geist, mach das konkret. Und dort, wo sich da in uns was wehrt, wo unser Fleisch sagt, oh nee, das ist mir zu viel, wo unsere Faulheit hochkommt oder was auch immer, helf uns, dass wir das überwinden, Herr. Helf uns dabei, gute Entscheidungen zu treffen. Dass wir den Weg frei machen für das, was du von uns möchtest. Helf uns doch, Heiliger Geist, dass deine Ziele zu unseren Zielen werden. Du bist gut, Herr. Wir wollen dich einfach ehren über diesen großartigen Verheißungen, die du uns gegeben hast. Und über diese alten Verheißungen aus den 80er Jahren. Wir halten daran fest, Herr. Wir glauben, dass es kommt. Und wir sagen heute wieder neu ausdrücklich, ja, Herr, alles, was du willst, soll geschehen. Herr, hier sind wir, gebrauche uns, ja, Herr. Deine Ideen sind die besten, deine Ideen sind gut, die funktionieren. Alles, was du tun willst durch uns, soll geschehen. Hier sind wir, Herr, bitte nimm uns, zieh uns zu dir, verändere uns und gebrauche du uns, Herr. Du bist wunderbar, Jesus. Herr, wir stehen hier, damit dein Name erhoben ist, damit deine Weisheit bekannt wird. O Herr, dieser Mangel an Weisheit unter deinen Kindern, es ist so schlimm. Herr, erbarm du dich über uns. Zieh uns zu dir. Mach dir hier einen Wohnort, Jesus, eine Behausung Gottes im Geist, damit Weisung von dir ausgehen kann, hier von diesem Ort her. Danke, Jesus, dass du uns wirklich willst. Ich sag dir das noch einmal, wenn du bisher gedacht hast, dass du hier nicht wichtig bist oder dass es da irgendwie keinen Job gibt für dich, das sind Lügen. Hör auf, so zu denken. Der Herr braucht dich. Der Herr braucht dein Gebet. Der Herr braucht dein Herz. Der Herr braucht deine Hingabe. Du bist gerufen zum königlichen Priestertum, zu einem heiligen Geschlecht, zu diesem Volk des Besitztums. Hör auf, so zu denken, ich bin irgendwie nur am Rand und ich sitze nur zu Hause und ich kann irgendwie nicht. Hör auf damit. Der Herr ruft dich. Und ich danke dir, Jesus, du hast da eine ganz andere Idee, als wir das landläufig kennen, was wichtig ist und was nicht. Ich danke dir, dass jedes Gebet im Verborgenen, jede Zeit, die wir uns da nehmen, das ist alles bei dir aufgeschrieben. Da wird Buch geführt im Himmel bei dir, Herr. Ich danke dir, dass das das Kostbare ist. Und danach halten wir Ausschau, Herr. Wir suchen nicht nach Ehre oder einen großen Namen zu bekommen. Wir wollen nach dem suchen, Herr, was deine Ziele sind. Was du tun willst, Herr. Ich danke dir, dass du voller Erbarmen siehst auf unsere Nation, auf unser Land. Und ich danke dir, Jesus, dass du die Mächte öffentlich zur Schau gestellt hast und sie völlig entwaffnet hast. Auch die religiösen Mächte hast du besiegt, Herr. Ich danke dir, dass wir Zeiten entgegengehen, wo wir große Siege sehen und wo du Festungen niederreißt und wo Menschen dich erkennen werden. Danke dafür von ganzem Herzen, Herr. Amen. Ich möchte uns das noch als Ermutigung mit in die Woche hineingeben. Diese Schriftstelle hat mich sehr bewegt und beschäftigt. Ja, es ist im Kolosser und zwar Kapitel 2, Vers 15. Er, und damit ist Gott gemeint, hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm, in Jesus, hat er, Gott, den Triumph über sie gehalten. Dieses Triumphhalten kommt, oder anders ausgedrückt, als Paulus es schrieb, hat er höchstwahrscheinlich im Blick gehabt, wie im Römischen Reich ein Triumphzug gehalten wurde. Und das will ich uns mal noch kurz erzählen, weil das gibt uns eine bessere Idee, was das hier meint. Also im Römischen Reich, wenn ein Feldherr in irgendwelchen fernen Ländern Schlachten geschlagen hat und hat einen Sieg davon getragen oder hat einen Durchbruch erreicht, dann ist er nach Rom geholt worden und man hat für ihn einen Triumphzug veranstaltet. Und das sah so aus, dass die Bevölkerung auf die Straßen kommen musste. Und dann hat man einen bestimmten Kampfwagen bereit gemacht und dieser Feldherr wurde dann auf den Kampfwagen gestellt, der diesen Sieg errungen hat. Und je nach Möglichkeit, wenn er Gefangene gemacht hat oder Feinde besiegt hat, dann wurden die Gefangenen in Ketten hinten an diesen Streitwagen gebunden. Und das genau nach der Rangordnung aus ihrer Armee, also die Häuptlinge oder die Könige als erstes und dann nach der Rangordnung der feindlichen Armee immer weiter nach hinten, wurden die Gefangenen an diesen Streitwagen gebunden. Und dann wurde der Mann durch die Straßen gefahren und die Menschen jubelten ihm zu. Das war im Römischen Reich ein Triumphzug. Und das hatte Paulus vor Augen, als er das schrieb. Alles, was uns irgendwie attackiert, sagt das Wort, ist völlig entwaffnet. Und Gott hat diesen Triumphzug gehalten, wo Jesus auf diesem Streitwagen steht und die Feinde sind hinten angebunden und werden hinterhergezogen. Und alle in der Stadt können sehen die besiegten Feinde in Ketten. Das Interessante ist jetzt, wo wir stehen. Stehen wir unten und geben dem oben auf dem Streitwagen Applaus oder nehmen wir den Platz ein auf den Streitwagen neben Jesus? Und das ist der Platz, wo der Herr uns haben will. Weil der Epheserbrief sagt, dass wir mit ihm sitzen und mit ihm regieren in der Himmelswelt. Also es ist ein Unterschied, ob man mit dem Volk steht und mit Applaus gibt, da hat er Jesus einen Triumph gehalten, schön, oder ob das in uns lebt und wir mit ihm auf diesen Wagen sind und diesen Triumph mit ihm feiern können, dass er die Mächte völlig entwaffnet hat und zur Schau gestellt hat. Das meint dieses zur Schau stellen. Die Feinde wurden zur Schau gestellt und das Volk hat diesen Sieg des Feldherrn bejubelt. Das ist eine gewaltige Schriftstelle und das ist uns geworden durch das Opfer und den Sieg von Jesus. Und jetzt dürfen wir mit ihm auf diesem Streitwagen sein. Damit sollen wir gesegnet sein für die kommende Woche. So ein Leben führen, wo wir mit Jesus diesen Triumph haben über diesen Mächten der Finsternis.